German, so please arrange the translation accordingly. I think there is this. Übersetzung. Ich muss vielleicht für die Devotees, die, sagen wir mal, neu in die Thematik reinkommen, sagen, diese Texte beschreiben das Wehklagen von König Chitraketu, nachdem dieser seinen Sohn verloren hatte. Sri Shukadev Goswami fuhr fort. Gemeinsam mit seiner Frau, die auf diese Weise um ihren toten Sohn klagte, begann König Chitraketu laut mit offenem Mund zu weinen, da er äußerst verzweifelt war. Tadyor vilapata sarve dampatyastat anuvrata durudhu smanara nariya sarvam asit achetanam. Als der König und die Königin wehklagten, stimmten alle ihre männlichen und weiblichen Untertanen in ihr Weinen ein. Wegen des plötzlichen Unglücks wurden alle Bürger des Königsreiches beinahe bewusstlos. Text 61. Evankash malam apanam nashta sangyang anayakam vyad vangira nama rishir ajagama sanarada. Übersetzung. Als der große Weise Angira erkannte, dass der König in einem Ozean der Wehklage fast starb, begab er sich mit Narada Rishi zu ihm. Hier werden wir in den Shastras mit einem ganz, ganz wichtigen Aspekt im Leben eines Devotees, eigentlich im Leben eines jeden, konfrontiert. Nämlich dem letztendlichen Tod, der all unsere Bemühungen, die wir hier tun, auf eine Waagschale legt. Da es zu diesem Text keine Erläuterung gibt, möchte ich euch eine andere Konfrontation mit dem Tode vorlesen, die wir im 4. Kanto, Kapitel 28, Text 60 finden. Prabhupada erläutert dort einiges. Na tvam vidarbha duhita nayam vida surittava napatistvam puranjanya rudho nava mukejaya. Auch hier möchte ich, sodass es einfacher wird, den Text aufzunehmen und zu verstehen, eine kleine Erläuterung geben, was, in welchem Kontext dieser Text stattfindet. Der Kontext ist folgender. Vidharbi, die mit ihrem Mann Malayadvaja in die Einöde gezogen war, musste beim Massieren ihres Mannes plötzlich feststellen, dass die Blutzirkulation nicht mehr da war, und registrierte dann, dass ihr Mann gestorben war. Malayadvaja hatte seinen Körper verlassen und war zurück in das ewige Königreich Gottes gegangen. Vidarbhi fing daraufhin fürchterlich an zu wehklagen. Sie war ganz alleine, schutzlos in der Wildnis und ohne ihren Mann voller Verzweiflung. Zu dieser Zeit erschien ein Brahmana in dem Wald. Dieser Brahmana predigte zu ihr und sagte unter anderem das, was wir heute vorlesen wollen. Im Grunde bist du nicht die Tochter Vidarbhas. Du bist gar nicht Vidarbhi. Noch ist dieser Mann, Malayadvaja, dein wohlmeinender Gemahl. Noch warst du der eigentliche Ehemann Puranjanis. Du warst einfach nur in diesem Körper mit 9 Toren gefangen. Hier wird also Tod als Befreiung von dem Kerker des physischen Körpers bezeichnet. Erläuterung. In der materiellen Welt kommen viele Lebewesen miteinander in Berührung und entwickeln, indem sie ihre Anhaftung an eine bestimmte Art von Körper vergrößern, Beziehungen als Vater, Ehemann, Mutter, Gemahlin und so fort. Eigentlich ist jedes Lebewesen ein gesondertes, individuelles Wesen und es ist auf seinen Kontakt mit der Materie zurückzuführen, dass es mit anderen Körpern zusammenkommt und falsche Beziehungen entwickelt. Falsche Körper schaffen verschiedene Gemeinschaften im Namen von Familie, Gemeinde, Gesellschaft und Nationalität. Eigentlich ist jedes Lebewesen ein winziger Bestandteil der höchsten Persönlichkeit Gottes. Doch die Lebewesen sind zu sehr ihren materiellen Körpern verhaftet. Die höchste Persönlichkeit Gottes erscheint und gibt in der Form der Bhagavad Gita und der vedischen Schriften Unterweisungen. Der höchste Herr gibt diese Unterweisungen, weil er der ewige Freund der Lebewesen ist. Seine Unterweisungen sind wichtig, weil durch sie das Lebewesen aus der körperlichen Verstrickung befreit werden kann. Während Wasser einen Fluss hinabströmt, werden viele Strohhalme und Gräser vom Ufer mitgerissen. Diese Strohhalme und Gräser kommen in der Strömung des Flusses zusammen, doch wenn die Wellen hin und her schlagen, werden sie auseinandergetrieben und woanders hingetragen. In ähnlicher Weise werden die unzähligen Lebewesen in der materiellen Welt von den Wogen der materiellen Natur fortgetragen. Manchmal bringen diese Wellen sie zusammen und dann bilden sie Freundschaften und Beziehungen auf einer körperlichen Grundlage von Familie, Gemeinde oder Nationalität. Schließlich werden sie durch die Wellen der materiellen Natur wieder auseinandergerissen. Dieser Vorgang findet seit der Schöpfung der materiellen Natur statt. In diesem Zusammenhang schreibt Srila Bhaktivinoda Thakur in einem seiner Lieder: Miche Maya Vashe Jatsa Beche Katsa Habuduru Bai Liv Krishna Das Ei Bishwas Kaletar Adukanai. Meine lieben Lebewesen, ihr werdet von den Wellen der materiellen Natur davongetragen. Mal seid ihr auf der Oberfläche, mal werdet ihr untergetaucht. Auf diese Weise wird euer ewiges Leben zerstört. Wenn ihr euch einfach an Krishna festhaltet und bei seinen Lotusfüßen Zuflucht sucht, werdet ihr augenblicklich von allen leidvollen materiellen Bedingungen frei werden. In diesem Vers sind die Wörter Surit, Gönner, und Tava, Dein, sehr bedeutsam. Der sogenannte Gemahl, Verwandte, Sohn, Vater oder was immer, kann im Grunde nicht der Gönner sein. Der einzige wirkliche Gönner ist Krishna selbst, wie Krishna in der Bhagavad Gita 5,29 bestätigt. Suridang Sarvabhutanam. Gesellschaft, Freundschaft, Liebe und Gönner sind einfach nur Ergebnisse davon, dass man in verschiedene Körper eingeschlossen ist. Man sollte dies gut verstehen und versuchen, aus dieser körperlichen Gefangenschaft herauszugelangen, in die man Geburt für Geburt geworfen wird. Man sollte bei der höchsten Persönlichkeit Gottes, Krishna, Zuflucht suchen und nach Hause zu Gott zurückkehren. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatyari Satarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadara Sivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Ich möchte einleitend sagen, dass ich heute beabsichtige, also zunächst einmal sehr froh bin, wieder nach langer Zeit in Heidelberg zu sein und noch froher, eine Zuhörerschaft vor mir zu wissen, die sich aus älteren Devotees wie Poetu Prabhu zusammensetzt und auch älteren Devotees unserer Zone, Sankirtan-Liedern und überhaupt verschiedene diese Art von Devotees. Ich bin sehr froh darüber, denn ich habe heute in der Vorbereitung auf diesen Text Dinge gefunden, die ich habe Dinge gefunden, von denen ich glaube, dass sie unser größtes Interesse verdienen als Zuhörerschaft. Der Text des Bhagavatams heute Morgen ist über das, an das wir wenig denken, aber eigentlich als Menschen, die auf einem spirituellen Pfad gehen, öfters, wenn nicht sogar ständig denken sollten. Srila Prabhupada zitiert Chanakya Pandit über den Tod, das letzte Tabu, könnte man auch sagen, des modernen, aufgeschlossenen Menschen. Er sagt, ein Devotee sollte an drei Punkte denken. Zunächst einmal, er ist nur vorübergehend hier. Der zweite Punkt ist, ein Devotee sollte die Schlussfolgerung ziehen, sich mit seinen Tätigkeiten und auch Gedanken zu erheben und nicht zu erniedrigen. Und der dritte Punkt ist, der Devotee sollte ständig Gemeinschaft pflegen oder Gemeinschaft suchen mit anderen fortgeschrittenen Devotees. Diese drei Punkte sind sehr eng miteinander verbunden, wie wir im Folgenden sehen werden. Wenn man versteht, dass man nur begrenzte Zeit hat, also ein Durchgangsreisender ist in diesem Leben, wird man bemüht sein, die Zeit, die man hat, weil sie ja so kurz und begrenzt ist, richtig zu nutzen. Und das bedeutet, dass man sich durch seine Tätigkeiten erhebt im spirituellen Leben und auch durch seine Gedanken erhebt und sorgsam darauf achtet, sich nicht zu degenerieren. Es bedeutet auch, dass man dazu Hilfe annimmt, nämlich die Hilfe von fortgeschrittenen Devotees, indem man über spirituelle Dinge spricht, Krishna Katha. Was ist Tod? Ich möchte zunächst einmal das moderne Wissen darstellen darüber. Es hilft einem zu predigen. Und dann auf das Wissen des Bhagavatams zu sprechen kommen. In der Thanatologie, das ist ein Fremdwort für was ganz Einfaches, Sterbeforschung, ist man im Augenblick dem Tod gegenüber einmal wieder hilflos. Trotz Fortschritt in der Medizin und so weiter. Es gab zunächst einmal eine Definition vor vielleicht 30 Jahren über den klinischen Tod. Man sagte dort, im klinischen Tod hört das Herz auf zu schlagen, die Nervenfunktion hören auf, also wichtige Lebensfunktion kommt zum Einhalt. Dann jedoch entwickelt man diese Maschinen, die das Herz wieder zum Schlagen bringen konnten und die Nervenfunktion wieder. Und jemand, der also schon klinisch tot war nach dieser Definition, wurde wieder zum Leben erweckt. Also sagte man, dann ging es ein bisschen weiter. Also der war noch nicht richtig tot. Und wenn der richtig tot gewesen wäre, dann wäre er schon weg gewesen. Also klinischer Tod, das ist nicht der wirkliche Tod. Mit dieser Definition, dass das Herz anfängt, aufhört zu schlagen. Dann die nächste Definition, die sich daraus entwickelte, war, wenn die Gehirnwellen aufhören zu schlagen und nicht mehr mit dem EEG, so heißt das, das misst diese Gehirnwellen, wahrgenommen werden können, dann ist jemand tot. Dann ist er weg, dann ist alles aus. Aber man kam dazu, dass man auch die Gehirnwellen wieder beschleunigen konnte. Und anfing. So sagte man dann, okay, Hirntote, die wieder reanimiert werden, nicht richtig tot. Denn richtig tot, da geht es wirklich nicht mehr. Man suchte also nach einer neuen Definition vom Tod. Und jetzt, hört es an und schmunzelt, ist die Definition im Augenblick, der Tod ist der Moment, von dem man nicht mehr reanimiert, also wiederbelebt werden kann. Die Leute sehen sich hilflos dem Tod gegenüber. Es ist das größte Drama im Leben eines Menschen. Man hat Angst vorm Versagen. Das ist das endgültige Versagen. Man hat Angst vor Hilflosigkeit. Das ist die letztendliche Hilflosigkeit. Ich möchte, um das zu illustrieren, gerne eine Sterbeanzeige vorlesen. Nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 65 Jahren ist unser Gartenfreund und langjähriger Vorstandsvorsitzender Rolf Fröhlich aus unserer Mitte gerissen worden. Unser Gartenfreund Rolf Fröhlich hatte große Verdienste bei der Umsetzung des Kleingartenvereins Fittelsack e.V. in Großschocker, vormals Etra, geleistet. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren, die Gartenfreunde des Vereins Fittelsack e.V. Das ist eine typische Reaktion auf den Tod. Er ist ganz plötzlich und unvermittelt, obwohl er Vorstandsvorsitzender war, aus unserer Mitte gerissen worden. Wir sind perplex. Das kurz zum Tod aus der Betrachtungsweise der Medizin und des Volkes. Jetzt kommen wir zum Bhagavatam. Eine Definition, die ich sehr, sehr interessant finde, die euch aber euer Höchstmaß an Konzentration abverlangen wird, wenn ihr sie in ihren feinen philosophischen Punkten ganz erfassen wollt. Was Tod genannt, Wort. Ich möchte dazu zur Überleitung ins spirituelle Themen dass ein Ausspruch von Srila Prabhupada sagen, der nicht so bekannt ist. Damals, als Prabhupada in Vrindavan sich anschickte, uns zu verlassen und es bekannt war, dass er von uns gehen würde, sagte Srila, haben die Devotees natürlich sehr geklagt und Prabhupada ihr Leid zu verstehen gegeben. Prabhupada jedoch wollte gehen und einmal sagte er, als die Devotees wieder, da war eine kleine Gruppe von Devotees und sagten, es ist so schrecklich, wenn du uns jetzt verlassen wirst. Es ist so schlimm. Prabhupada sagte daraufhin, lächelnd, was ist Tod? Es ist nur ein weiterer Geburtstag. Es ist nicht das Ende, mit anderen Worten. Für einen Menschen im materiellen Leben, für den, der gestorben ist, ist die Geburt gewiss. Für einen rein Gottgeweihten, er kommt in die spirituelle Welt. Er geht in die spirituelle Welt zu Krishna. Und so sagt der Prabhupada, um uns zu lehren, er nahm uns die Angst vor dem Tode mit diesem Satz. Natürlich wird er nicht wieder. Ich glaube, ihr versteht den Ausspruch, wie er gemeint ist. Tod ist nur ein weiterer Geburtstag. Im Bhagavatam, dem 11. Kanto, Text, also 22. Kapitel, Text 39 bis 41, also wer gerne individuell studiert, das ist ein Text, diese Texte sind sehr, sehr gut. 11, 22, 39 bis 41 wird der Tod so bezeichnet. Was Tod genannt wird, ist im Grunde genommen nichts anderes als die Tatsache, dass man seine frühere materielle Identifikation vollständig vergisst. Was Tod genannt wird, ist im Grunde genommen nichts anderes als die Tatsache, dass man seine frühere materielle Identifikation vollständig vergisst. Wenn man von einem Körper in einen nächsten wandert, den man sich durch sein Karma selbst erschaffen hat, vertieft man sich derart in die Genuss- und leidvollen Sinneseindrücke des neuen Körpers, dass man die Erfahrungen des vorangegangenen Körpers völlig vergisst. Und was Geburt genannt wird, ist im Grunde genommen nichts anderes als die Tatsache, dass man sich wieder vollständig mit seinem neuen Körper identifiziert. Man akzeptiert diesen neuen Körper in der genau gleichen Weise als real, wie man die Erfahrungen während eines Traumes oder wie man gewisse Wunschvorstellungen für Realität hält. Und genau wie man sich während eines Traumes nicht an seine früheren Träume erinnern kann, so denkt man, nachdem man in den gegenwärtigen Körper eingegangen ist, man sei erst kürzlich erschaffen worden, obwohl man lange, lange zuvor bereits existiert hat. Wunderschön. Eine Frage, ich glaube, diese Texte sprechen für sich selber. Wir sind im materiellen Leben, weil wir uns identifizieren, also im materiellen Leben, sagen wir mal so, identifizieren wir uns mit diesem physischen Körper und dem Leben als die einzige Realität, und durch den Tod wird diese Identifizierung gebrochen. Indem wir den Körper aufgegeben haben, ist alles, was wir im Körper getan haben, im Grunde genommen vergessen. Wir lassen alles zurück. Nur nicht die Reaktion auf die Tätigkeiten, die wir in Wissen oder auch in Unwissenheit getan haben. In einem der Puranas heißt es: Lieber Freund, gelehrter, weiser Freund, was nützen dir im Augenblick des Todes dein Reichtum? Was nützt dir deine Frau? Was nützen dir deine Freunde? Der Reichtum, der begleitet dich nur, der begleitet dich überhaupt nicht, der bleibt liegen, wo er ist. Die Frau begleitet dich bis auf die Schwelle deines Hauses. Die Freunde begleiten dich bis zum Friedhof. Der Körper begleitet dich bis aufs Feuer. Aber weiter kommt er nicht. Bis auf den Feuerhaufen, wollte ich sagen. Das Einzige, was mit dir geht, gelehrter Bruder, ist Dharma. Für uns Sanatan Dharma oder die Ausübung im hingebungsvollen Dienst. Deswegen, o gelehrter, weiser Bruder, mehre dein Dharma. Das Bhagavatam sagt es sehr, sehr klar. Tätigkeiten sollten nicht zur Befriedigung der Sinne dieses Körpers ausgerichtet sein, sondern nur solche Tätigkeiten sein, die die höchste Persönlichkeit Gottes zufriedenstellt. Ich möchte alle Devotis einmal fragen: Angenommen, wir wüssten, oder du wüsstest, ich will es mal ganz persönlich machen, dass du in 7 Tagen sterben würdest. 7 Tage, das klingt so sehr wie Schimmer Bhagavatam. Sagen wir mal ruhig, in 2 Tagen. Würdest du Dinge anders machen? Ich möchte diese Frage nicht hier behandeln, weil es Aufgabe eines Vorlesenden ist, nicht alles zu geben, alles, sondern Fragen auch manchmal aufzuwirken, die im Herzen des Zuhörers noch lange nachhallen soll. Würdest du etwas anderes machen, als du es jetzt tust? Ich glaube, jeder würde sagen, ja, da sind schon ein paar Schatten in meinem Leben, die müsste ich eigentlich noch korrigieren. Was würdest du anders machen? Es ist sehr interessant, dass Sterbende meistens den Wunsch haben, ihre Beziehungen in Ordnung zu kriegen. Nochmal den zu sehen, dem das zu sagen, ein Missverständnis aus dem Weg zu räumen und so weiter und so fort. Und ich möchte ganz gezielt, wenn wir das wissen, sollten wir denn nicht jetzt schon anfangen, unsere Beziehung in Ordnung zu bringen? Also sagen wir mal, wenn wir wissen, dass wir, rein jetzt hypothetisch, wir haben ein Denkexperiment gemacht, wenn wir uns vorstellen würden, unser unvermeidliches Ende, es ist ja nicht jetzt etwas ganz Gehirnrissiges, sondern tatsächlich eine große Sicherheit, dass wir sterben sollen. Wenn wir wissen, dass wir vor dieser Sache, dass wir etwas anderes machen sollen, sollten wir nicht jetzt schon mal anfangen? Ein Punkt, und sollten wir vielleicht mal kurz unser Augenmerk auf unsere Beziehung vielleicht richten? Ich möchte hierzu ganz kurz etwas sagen. Uns als Vaishnavas wird empfohlen, 4 Arten von Beziehungen zu entwickeln. Zur höchsten Persönlichkeit Gottes sollten wir eine verehrende Haltung einnehmen. Das tun wir sehr gut. Wir chanten die heiligen Namen des Herrn für 2 Stunden am Tage. Wir lesen über Krishna für 1 Stunde oder 2 Stunden. Und wenn wir nicht in unserem Interesse handeln, nur für kurze oder gar keine Zeit am Tag. Wir essen geweihte Speise. Wir sind ziemlich um Gott zentriert in unserer praktischen Praxis. Der zweite Punkt ist, der zweite Punkt ist eigentlich, kommt jetzt, aber da mache ich mal kurz einen Beep. Der dritte Punkt ist, dass wir den Unschuldigen helfen sollen. Tun wir auch sehr gut. Hier sind jetzt ein Großteil meiner Zuhörer sind aus Devotees, die die Vorlesung verlassen werden, wenn sie über einen gewissen Zeitraum gehen, weil sie so die Zeit drängt, den Unschuldigen zu helfen. Also da ist ein großer Missionsgeist in uns da. Wir würden selbst eine Vorlesung verlassen deswegen, um diese Mission zu erfüllen. Was sehr gut ist, wenn Vorlesungen zu lang sind, das soll nicht geschehen. Versteht ihr, ich möchte sagen, wir haben einen Missionsgeist, der für uns sehr, sehr wichtig ist. Wir wollen Literatur verteilen, das ist ein Sendungsauftrag, den wir haben. Selbst wenn wir nicht verteilen, dann ist es uns klar, irgendwie sollen wir predigen. Gäste, die zum Tempel kommen, gut aufnehmen, ihnen Prasadam anbieten. Also das ist auch sehr bei uns entwickelt, die Unschuldigen zu helfen. Die Dämonen sollen wir meiden. Das ist, glaube ich, ganz klar. Das macht man irgendwie automatisch, weil man Trappels von denen kriegt. Nur deswegen schon, weil man Devotee ist. Die reagieren ja sofort, wie eine Säure, die auf eine Base trifft. Also meidet man die Dämonen. Nun der zweite Punkt, der gleich nach der höchsten Persönlichkeit Gottes kommt, ist, wir sollten Freundschaft entwickeln mit Devotees. Wie sind wir darin eigentlich? Oder mal anders gefragt, hast du einen Freund? So, die oberflächliche Antwort, natürlich, alle Devotees in der Bewegung für Krishna Bewusstsein. Stimmt das? Ich habe in Berlin einen Devotee predigermäßig zu ihm gesprochen und gesagt, sagen wir mal, am Ratha Yatra Festival würdest du aus Begeisterung, ohne zu blicken, über die Straße gehen und du würdest angefahren werden und dein Bein würde gebrochen werden. Wer würde dich zu deinem Heimatort fahren? Wo du ins Krankenhaus dann kommst, nachdem du notärztlich verlassen würdest. Er sagte denn, wahrscheinlich mein Vater. Hast du eigentlich einen Freund? Was meinst du denn mit einem Freund? Ja, einer, der sich ganz und gar für dich einsetzen würde. Zwischen dem es keine Geheimnisse gibt. Dem du alles vertraust. Der Devotee sagte, danke. Und hat gesagt, ich will mal drüber nachdenken, ob ich vielleicht was verkehrt gemacht habe in meinem Leben. Nun, ich möchte diesen Punkt jetzt nicht so dramatisch rausstellen, sondern wir wollen philosophisch bleiben. Es ist ein sehr wichtiger Punkt, Freundschaften im Krishna-Bewusstsein zu, jetzt kommt das Wort, das muss man sich merken, entwickeln. Es ist nicht eine Selbstverständlichkeit. Srila Rupa Goswami gibt uns 6 Guidelines, also Richtungslinien, wie wir das machen können. Gaben geben, Gaben annehmen, sich vertraulich, also vertrauliche Fragen stellen und sich vertraulich mitteilen. Vertraulich, dieses Wort wird gebraucht. Und Prasadam geben und Prasadam annehmen. Ich möchte aber, weil wir das schon so oft gehört haben, noch die vier hohen Cs der Beziehung erklären. Hohes C ist in Deutschland ein Fruchtsaft, von dem gesagt wird, dass er belebende Wirkungen hat, weil er so Vitamin angereichert ist. So, hier gibt es vier hohe Cs der Beziehung. Das erste ist, dass man weiß, wenn man eine Beziehung eingeht zu unter den Devotees, dass man in dieser Beziehung Kontinuität, was es zu Deutsch heißt, ist, dass das weitergeht über einen langen Zeitraum. Aufzuhören, weil man sich nicht versteht, ist nicht eine Möglichkeit. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ich rede jetzt zu den Grihastas und unter uns, das ist etwas, was sich die Grihastas am Feuer, am Yagya-Feuer gegenseitig versprechen, dass es keine Trennung zwischen ihnen geben wird. Kontinuität ist das Wort. Wenn man eine tiefe Beziehung wünscht, gibt es einen zweiten Punkt. Commitment oder voller Einsatz. Du musst dich da reingeben. Halbe Sachen zählen nicht. Da muss man ganz dabei sein mit seiner ganzen Natur. Sonst wird es nicht tief und nicht fest. Sonst ist ein Teil von uns nicht da drin und der fehlt dann halt in der Beziehung. Der nächste Punkt ist, der wird angegeben, also ich will jetzt nicht sagen, das sind nicht Dinge, die aus den Shastras kommen, sondern aus der praktischen Lebenserfahrung mit Menschen. Nicht? Das ist nicht aus dem Bhagavatam. Ich will das richtig rücken, wie das zu verstehen ist, diese Tipps. Die sind einfach, das hilft, diese Punkte. Das sind helfende Dinge, wie zum Beispiel Benzin im Autotank. Das hilft auch, vorwärts zu kommen. Das nächste ist etwas, vor dem man Angst hat, sehr oft. Konfrontation oder sagen wir mal Ehrlichkeit. Aufrichtigkeit. Das soll jetzt um Gottes Willen nicht Monrets Psychodrama werden, wo man sich da seine Schwächen so gegenseitig vorstellt. Aber was wichtig ist im Augenblick, sollte man ehrlich sagen, auch wenn, auch positive Sachen, nicht jetzt Kritik. Was ist mir im Augenblick wichtig in meinem Leben? Ich will euch nachher sagen, was mir im Augenblick wichtig ist. Das ist ein philosophischer Punkt nebenbei gesagt. Es gibt noch andere Dinge, aber für die Vorlesung. Was ist uns wichtig? So können wir eine tiefe Beziehung geben. Wir werden sehen, wenn wir merken, was dem anderen wichtig ist, dass es im Grunde genommen geht, mit ihm Gemeinschaft zu pflegen. Srila Prabhupada sagte einmal, in der Beziehung mit Devotees solle man the serving side sehen. Serving side heißt, dass der dient. Zum Beispiel, ich mache herzlich wenig zu tun haben mit dem Devotee Krishna Das. Das ist eine imaginäre Person, weil unsere Wege sich nicht zusammen, also sich zu kreuzen. Und es heißt so schön im Deutschen, man hat nur was miteinander zu tun, wenn man miteinander was tut. Nicht? Also ich ganz einfach menschlich gesehen, unsere Wege kreuzen sich nicht. Ich kenne ihn nicht mehr. Er ist in Mauritius, was weiß ich. Oder kommen wir mal näher ran. Wir haben vielleicht mit Devotees in unserer Tempelgemeinschaft nicht so viel Kontakt und so weiter. Oder wir haben vielleicht mal über einen Devotee was Schlechtes gehört, beziehungsweise haben wir Schwierigkeiten mit bestimmten Devotees. Wenn wir aber es vorziehen, die Seite in ihm zu sehen, wo er dient, dann ist es sehr, 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 sehr nice. Mensch, du machst ja Bhaktas, oder du predigst ja immer zu, oder du gehst immer auf Sankirtan und gibst dich da so hin und gibst dich da so herein. first class. Das ist meine Wertschätzung. Du machst zwar, sagen wir mal, eine komische Art, dich vorzubewegen haben. Hinten den Gang oder so. Nicht? Aber wir sollen die Serving Side sehen. Findet sich in einem anderen Vers drin. Wenn man in einem Fehler in einem Devotee, sollte man so sehen, wie Schlamm im Gang ist. Oder Kot im Gang ist. Unreinheiten im Gang ist. Wenn du ein Bad nimmst im Gang ist, Prabhupada gab das Beispiel von dem Brahmana in Kalkutta, der nahm jeden Tag sein Bad im Gang ist und einmal kamen also Unreinheiten vorbei, aber der Brahmana nahm immer sein Bad dort und trank das Ganges Wasser. Warum? Weil er sah nicht Unreinheiten, sondern Mutter Ganges. Unterschied. So, wenn man Devotees sehen will, soll man die Serving Side, so ein schönes Wort, ist schwierig in Deutsch, die Dienstseite. Klingt so. Die Dienstseite. Ja, wir können das verstehen als Devotees. Das sollten wir vorziehen zu sehen. So, das hin zur Ehrlichkeit, zur Aufrichtigkeit, da gehört es dazu, Dinge richtig zu sehen. Und auch Dinge vielleicht, die, mit denen ich Schwierigkeiten habe. Um einem Devotee, wenn man mit einem Devotee oder überhaupt mit einem Menschen Dinge, die einem schwierig fallen in der Beziehung, aussprechen will, gibt es eine Vaishnava-Regel. Man fängt zuerst an, ihn zu diese Serving Side zu sehen. Oh, du machst dir so viel Mühe und du gehst so tief rein in dein Servizio, in deinen Dienst und so weiter und so fort. Und dann, wenn ich dir vielleicht einen Verbesserungs- oder aus meiner Sicht gesehen, tut mich dies hier in der Beziehung mit dir ein bisschen schwierig. Lass uns drüber sprechen, können wir das regulieren, können wir das in den Griff kriegen. Versteht ihr, diese Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit ist nicht wie bei Kamis, wo man sagt, das stinkt mir, das stinkt mir, der stinkt mir. Es gibt ja diese Selbsterfahrungsgruppen. Sondern bedeutet, zuvor the serving side zu sehen. Die Dienstseite in anderen zu sehen. Und so von Vergehen bewahrt zu bleiben, wo wir nämlich die Unreinheiten sozusagen sehen, die noch im Gange schwimmen. Das ist sehr, sehr wichtig. Konfrontation oder Aufrichtigkeit ist mit unserer Vaishnava-Philosophie etwas anderes, weil wir Spiritualisten sind, also nicht Transzendentalisten sind. Und als letztes, sehr wichtig in einer Beziehung, ist Confidentiality, also dass man Dinge, die einem im Vertrauen mitgeteilt worden sind, auch vertraulich behält. Dieses Confidential taucht auch auf in den Ratschlägen, die uns Srila Rupa Goswami erteilt. Er sagt, vertrauliche Fragen stellen und sich vertraulich offenbaren. Das heißt, wenn einer mir was Vertrauliches mitteilt, sage ich es nicht gleich zu der Welt. Der hat mir das gesagt. Was passiert dann? Die Welt wird es anders verstehen, als er es mir gesagt hat. Denn die Welt war nicht dabei, als es gesagt wurde. Wird es vielleicht, weil es immer in allem solche Strukturen gibt, Beziehungsstrukturen, die wir untereinander haben, sehr kompliziert ist das meistens. Es kommt dann in dieses Netz herein und es wird plötzlich dann unter Umständen ein Missverständnis geben. Weil das aber ist, etwas ist, was ganz wichtig für diesen Menschen ist, was lebenswichtig ist. Er hat es vertraulich seinem Freund oder jemandem mitgeteilt. Ist dieses Missverständnis etwas, was sehr, sehr verletzt. Man kann ein Missverständnis über mich zum Beispiel haben oder über, sagen wir, einen Menschen haben, wenn es darum geht, welche Schuhsorte er bevorzugt. Jemand sagt, der läuft am liebsten in Romika-Schuhen rum. Nein, das ist ein Missverständnis. Ich laufe nicht in Romika-Schuhen am liebsten herum, sondern mehr in Birkenstock. Auf diesen Ebenen macht es nichts, Missverständnisse zu haben. Es ist schwierig, wenn es in der Politik Missverständnisse gibt. Da können ganze Kriege entstehen darüber. Aber es ist individuell total schwer zu verkraften, wenn Missverständnisse entstehen über Dinge, die mir ganz im tiefsten Inneren wichtig sind. Ich will etwas sagen, was mich zum Beispiel sehr, was mich mal wirklich erwischt hat, war, Als Prediger predigt man manchmal und als Brahmachari hatte ich nicht diese Regel, die unsere Tradition, hatte ich das nicht gewusst, dass man nicht mit Frauen in einem Raum predigen soll. So eben um diese, diese Geschlechteranziehung, die ja immer existiert, zu bestehen. Als ich dann Sannyas wurde, sagt meine Gottbrüder mir, jetzt musst du das Beispiel geben. Also wir haben früher nichts gesagt, aber jetzt immer ist es besser, wenn du mit Frauen, sonst redet die Welt schlecht über dich. So, ich kam einmal, predigte ich zu einer Mataji, die ich auch gut kenne und so weiter. Es war ein wichtiges Thema und da war ein großes Missverständnis zu klären, nicht zwischen uns, aber überhaupt und so weiter. Und da kam jemand rein und sah, dass ich mit der Mataji allein im Zimmer war. Ging so, aha, und machte die Tür zu und schrieb an meine Gottbrüder, der Junge ist nicht geeignet, Sannyas zu nehmen, der schickert mit Frauen herum. Das war, ich habe den Brief gesehen und es war genau so. Das war, ich fühlte mich so getroffen. Ich habe zu ihnen gesagt, also es war ein Formfehler. Aber die Situation war so, das war manchmal, und ich habe das früher nicht so gemacht und gebe mir ein bisschen Zeit, jetzt meinen Stil zu ändern und so weiter und so fort. Es war ein Formfehler, ich gebe es zu, aber ich habe. Die Mataji ist auch verheiratet und so weiter. Ich bin kein Ehebrecher oder was. Also, das ja nicht. Versteht, was ich sage, wie einer, der Ehe knackt. Nicht so einer. Bitte, man kann sich aufregen über verschiedene Dinge. Das ist immer so in Individuen. Das ist mir ganz okay. Aber wenn es auf diese Sachen geht, musst du mich fragen in der Zukunft. Weil das ist mir sehr wichtig. Nämlich diesen Lebensstand an umsonst. Ich habe mir was dazu gedacht. So, das war nur ein persönliches Beispiel. Also wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn es um vertrauliche Dinge geht, tiefe Dinge, die einen wirklich bewegen, wo man wirklich drin sitzt, wenn die dann in die Menschheitsgeschichte gestreut werden. Und man hört, man ist dann missverstanden. Das zerstört eine Beziehung oder gefährdet sie sehr stark. Also, vier hohe Cs. Wenn man zum Beispiel, ich möchte das jetzt auf die Bewegung für Krishna Bewusstsein machen. Wir sind jetzt in der Bewegung für Krishna Bewusstsein. Wir haben eine Beziehung dazu. Kontinuität. Wir sind hier fürs Leben. Wir haben das auch versprochen zu unserem spirituellen Meister bei der Einweihung. 16 Runden. Die vier Prinzipien und Dienst zu tun. Das ist etwas fürs Leben. Das ist nichts Leides. Das ist unsere Beziehung, die wir zur Bewegung, zu unserem spirituellen Meister haben und natürlich auch zu denen, die in dieser Bewegung Ähnliches tun. Dann, wenn schon, denn schon. Commitment, Einsatz. Was du tust, tu es wie ein Löwe. Ganz mitmachen in Bewegung. Jetzt haben wir in Deutschland eine schwierige Situation. Wir sind von Schulden geplagt. Was tut jeder Einzelne dazu? Nicht die Sache einer Gruppe. Das ist unser Yatra. Wir gehören dazu. Wie viel Mark kannst du geben? I'm very sorry. Das ist ein bisschen besser, oder? Weil wir haben, manche von uns haben nichts, also sind wir alle habe nichts. Was kannst du dazu tun? Ich will es so sagen, dieses, ich ziehe den Satz zu, ich lösche ihn kurz mit Tippex aus, das ist nicht. Was kannst du dazu tun? Wie kannst du dazu mithelfen? Einsatz, voller Einsatz. Dann wird die Beziehung tief, dann wird das erfreulich, dann bringt das plötzlich Herzensfreude. Ich bin schon beim nächsten Punkt, deswegen, also, was haben wir jetzt? Voller Einsatz und Kontinuität. Dann haben wir als nächstes, yes, ehrlich. Wenn wir miteinander sprechen, wie oft sprechen wir über Dinge, die uns wirklich bewegen? Über Krishna zu sprechen ist manchmal schwierig, also ich empfinde das jedenfalls so oft. Aber man kann ja sprechen über Dinge, die einem wichtig sind. Zum Beispiel gestern kam Ramapriya Prabhu rein und ich hatte gerade mir Gedanken gemacht über den Tod. Sofort habe ich gesagt, du, möchtest du den Zeitpunkt deines Todes wissen? Warum oder warum nicht? Das war mir wichtig, ich war ganz ehrlich darüber. Ramapriya hat auch gesagt, also, so, was meinst du denn jetzt, wieso denn jetzt so ein Thema? Aber wir haben uns da irgendwie und so weiter und so fort, nicht? Ehrlich, dann ist es eine echte Kommunikation. Kommst du ganz kurz nachher zu mir, ganz wichtig. Sehr oft ist in Beziehung mit Menschen ist so, dass ein Eigeninteresse Vorhang nimmt. Wir wissen das zum Beispiel bei weltlicher Liebe. Wir sagen, das ist eigentlich Karma oder Lust, Eigeninteresse. Wir sagen, es gibt keine Liebe in dieser Welt, weil es gefärbt ist zu gewissen Prozentsätzen mit Eigeninteresse. Wir werden also auch davon ausgehen müssen, dass bei Association oder Gemeinschaft oft ein gewisses Eigeninteresse da ist. Das ist jetzt nicht unbedingt, wie soll ich mich ausdrücken, das ist menschlich. Ich glaube auch verständlich. Ich habe viele Beziehungen, die im Interesse zum Beispiel, da gibt es bestimmte finanzielle Anforderungen und es gibt Leute, die helfen können dabei. Man würde vielleicht nicht, man kümmert sich denn damit darin und das ist eine kleine Spur von Interesse, die damit reinkommt, automatisch. Man versteht zwar als Devotee, ich kann mich jetzt nicht um den, wie soll ich mich ausdrücken, ich kann doch nicht nur wegen des Geldes mich mit dem einlassen, das ist ja schmutzig und unrein und so weiter. Das versteht man als Devotee und versucht das zu korrigieren, wenn das bei einem der Fall ist. Aber es ist auch ein gewisses Interesse da. Gestern habe ich ganz ehrlich gesagt mit einem Gast, einem sehr entfernten Gast, den ihr nicht kennt, gesprochen in der Hoffnung, dass er mir eine Spende, ich werde das total abgebrannt im Augenblick. Habe dann nicht gegeben und da wusste ich, ja, muss jetzt endlich mal, du musst ein bisschen rüber. Versteht ihr, nicht? Das ist etwas, was ich wollte etwas sagen aus eigener Erfahrung, um niemand, ich wollte mich bloßstellen als ein ein Guinea Pig, sozusagen, um mir meine Aggressivität in der Predigt abzugewöhnen. Das färbt immer so rein. So, manchmal kann das Eigeninteresse des anderen sehr, sehr groß sein. Man spürt das denn und man will gar nicht so sehr mit dem jetzt sprechen, weil der hat ein Interesse an mir. Der will was durch mich erreichen. Kennt ihr diese? Ich glaube, wir alle kennen das, oder? Die sind das natürlich. Weil der Mensch in dieser Realität im Augenblick lebt. Wir sollten das nicht verurteilen, aber das ist uns weiter. So, wenn wir Gemeinschaft pflegen mit Eigeninteresse, werden wir nicht ehrlich miteinander sein können. Weil wenn ich dem das jetzt sage, dann ist er mir böse und dann spielt er nicht mehr mit mir. Nicht? Solche gute Gemeinschaft ist etwas sehr Hinderliches, wo man gebunden ist und nicht frei ist in dieser Gemeinschaft, sondern bestimmte Dinge tun muss, sonst ist man schlecht. Oder man ist nicht ehrlich und tauscht sich nicht aus und ist stellt euch mal vor, die jetzt mal im kommunistischen Regime, das waren solche Schweine. Das einzige Wort, was ich heute schlecht gesagt habe. Es waren solche Säue, diese Leute da in der Regierung der DDR. Wenn ihr das hört, wie die Menschen fertig gemacht haben, was man da jetzt hört, man kriegt immer mehr zu sagen. Die alle wussten voneinander, dass sie sehr gemein sind, aber hatten eine glänzende Gemeinschaft miteinander. Manchmal, wenn der eine den anderen gebissen hat, dann hat er zurückgebissen und so weiter und so fort. Also, es ist ein sehr, sehr extremes Beispiel, was es nicht gibt in der Bewegung für Krishna. Aber das ist nicht umzusetzen. Das ist nicht, was ich sagen will. Nicht umgehen. Aber ich will sagen, Eigeninteresse, da werden Gemeinschaften gepflegt, die nicht aufrichtig, nicht ehrlich sind. Wo man nicht sagt, Mensch, du bist doch hier ein, das ist doch ein Fehler, das muss doch verändert werden und so weiter. kann uns passieren, zum Beispiel, dass wir einen anderen loben, um von ihm zurückgelobt zu werden. Kann uns passieren im Leben. Es ist nicht frei von Eigeninteresse, dieses Lob. So, diese Form von Gemeinschaft ist wohl das, was gemeint ist. So verstehe ich das. Es wird bestimmte andere Verständnisse dazu geben. Ja? Gut. Ja. Ja, auch wenn er schläft. Ja, ich weiß, er ist sehr intensiv, ja. Ja. Also Gaben geben und Gaben annehmen. Wir haben ja nicht so viel. Ja, also... Ich verstehe, ich habe die Frage verstanden. Ich möchte sie jetzt beantworten. Wir haben ja nicht so viel. Trotzdem, wenn wir mal einen klapprigen Bilder haben mit einem guten Bild von unserem Spiritual-Meister haben, können wir den ja wegschenken zu einem. Ich habe das leicht, ich kriege so viel geschenkt. Und kann das einfach so nicht geben. Aber hier ist das Gaben geben, Gaben nehmen. Ich meine, wir haben einen riesen Interpretationsapparat und wenn wir den jetzt herbeiziehen, könnte man sagen, was ist eine Gabe und so weiter und so fort. Nicht? Und was geben? Was? Ich könnte sagen, ihm spirituelles Wissen geben und so weiter. Aber das, was heißt es, Gaben geben und Gaben annehmen in der Gesellschaft von Brahmacharis Friede von dir? Weil jetzt mal ganz. Ja, nein. Ist ein gute. Was gibt, genau. Ja, aber was, wenn man nichts hat? Ja, das kommt ja aber in dem. Nein, das kommt ja in dem anderen Punkt. Ja. Prasadam geben und Prasadam annehmen ist ein separater Punkt. Aber genau, wie Friedu sagt, was Kleines, was man halt hat. Prasadam gehört also auch ins Gaben geben. Dann noch mit rein. Oder die Blume, die vom Altar kommt, gibt man weiter und tut so richtig in den die Hemdtasche reintun oder ein bisschen was, fällt schon was, aber hat irgendwie hat man immer was. Ein bisschen was jedenfalls. Und, ja? Billiges Angebot, Wintersocken. Ja. Gut, also wir ein bisschen was kann man machen. Wintersocken eher. Ja. Das ist ja nützlich jetzt, ja. Ja. Jetzt kommt der Winter, jetzt kann man Winterkleidung irgendwie organisieren. Man kann ja beim Rote Kreuz so mal gucken, ob da was... Oder wir haben hier unsere Rote Kreuz-Sache. Ihr wisst nicht, was ich ansah. Gurgopal zieht jede Woche ein andere Pullover an. Und ich frage immer, wo hast du so viel Geld? Nee, das ist in Heidelberg, im Sammellager. Da, also es geht. Ja, es geht jetzt um vertraulich mitteilen und vertraulich offenbaren. Ich persönlich bin der Ansicht, dass es nur dann geht, wenn man weiß, dass der andere die Sache vertraulich behandeln wird. Also zu der Schlussfolgerung bin ich in meinem Leben gekommen. Ich erzähle nichts Vertrauliches mehr über mein Leben zu jemandem, wo ich weiß, es ist nicht vertraulich. Der hält es nicht vertraulich. Ja. Wir haben ja so in unserer Bewegung so ein Gesprächsstoff. Wir suchen immer nach neuen Gesprächsstoffen. Nicht? Und dann wird da sehr oft werden Dinge gesagt, die dann einfach, das muss man wirklich vorsichtig sein. Und deswegen kann man diesen Prozess vielleicht nicht mit allen machen. Nicht vertraulich mitteilen, vertraulich offenbaren. Dort wird man sich notwendigerweise Freunde auch aussuchen. wo schon ein Prozess gegangen ist, wo man schon eine gewisse Wegstrecke zurückgelegt hat in der Beziehung. Das kann man nicht so erzwingen. Ich könnte jetzt nicht der Bhakta Sergio, gibt es nicht, ist auch eine imaginäre Person, dich fragen, vertrau dich jetzt von mir an. Und ich würde dann auf einer bestimmten Ebene sprechen, wo die Beziehung halt gerade ist. Deswegen, mein ganz wichtiger Punkt, Babus, das müsst ihr jetzt noch bitte aufnehmen. Beziehungen sind nicht unbedingt etwas, was a priori gegeben ist durch Mitgliedschaft in einer Bewegung. Sicherlich eine gewisse Form der Bewegung ist da. Ich bin ein Mitglied und Krishnadas in Mauritius ist auch ein Mitglied. Wenn wir aber tief und daraus den Kräften ziehen will, muss man sich Zeit nehmen, das zu entwickeln. Das ist ein Prozess. Deswegen, lass uns mal von der Ehe jetzt sprechen, als eine Beziehung, die in unserer Gesellschaft ist eine Nuklearbeziehung. Die sollen sich nicht trennen. Warum? Weil es ein Prozess ist. Auch wenn die Tassen durch die Gegend fliegen. Das ist ein Prozess. Wird man gereinigt. Westliche Gesellschaft sagt, aber wir haben Commitment in und so weiter. Ein Prozess. Auch wenn man mal, da geht man durch. Gut. Das beschäftigt alle Devotees im Augenblick. Knackpunkt. Wenn wir das hinkriegen, dann sind wir für uns zerstörbar. Ja, ist klar. Prabhupads letzte... Oh, sorry. Bitte. Ja. Dienst wird erwartet von jüngeren Devotees und nicht einen wer versteht das denn nicht? Ja. Ich bin mir nicht sicher, dass ich das. Also der Dienst wird nicht richtig wertgeschätzt von einem Devotee. Es geht um Wertschätzung oder es geht um... Ach so, jetzt verstehe ich. Ja. Du sprichst davon, dass es wichtig ist, glaube ich, im Leben eines Devotees, dass der Devotee versteht, ich tue es ja für Krishna und sich dann nicht so ausgebeutet fühlt. Ja, das stimmt. Das ist so. Kennen wir das nicht alle als junge Bhakta? Jetzt muss ich schon wieder die das Close-Up machen. Dann mach mich mal der Tempelpräsident. Kennen wir das nicht? Also, Grundthema Nummer 1 bei mir. Bis ich dann das verstanden hatte, dass ich für Krishna tat. Also der jetzt das müssen. Also jetzt lassen wir das mal. Yes, es ist wichtig zu verstehen, dass wir etwas für Krishna tun. Sehr oft kommt es vor, dass die Devotees, die durch Umstände bedingt oder durch das Verschulden der Bewegung vielleicht sogar oder durch ihre eigene Maya nachher kommen, ich habe so viel für die Bewegung getan. Jetzt soll sie mal was für mich tun. Ich habe so und so viel Geld zusammengesammelt. 100.000 plus 100.000 macht 200.000 plus und so weiter und so fort. Jetzt für den Preis. Wenn nicht, dann mache ich es. Das ist sicherlich müssen wir vielleicht uns über soziale Absicherung noch fragen, klären. Haben wir jetzt im NC besprochen, Rentenversicherung und solche Sachen. Klar. Aber jetzt die Mentalität, zu der wir sprechen. Wir tun es für Krishna. Ich möchte zum Abschluss, weil wir werden sonst, ich weiß, das ist ein Thema, wenn man da so reinkommt, was jetzt getan werden müsste. Ich würde jetzt fragen, sozusagen, um das Thema noch zu vertiefen, was ist, womit du, was dich am meisten inspiriert im Krishna-Bewusstsein? Und was ist, was dich am wenigsten inspiriert? Und gewiss würde da irgendwas bei den wenigsten inspirieren mit Beziehungen rauskommen. Ich habe schon viele solche Experimente gemacht und ich höre immer wieder so, wo ich die meisten Antworten, Politics unter den Devotees. Das ist das Schlecht. Das ist, wo, also ich sammle das. Statistisch Erfassung. Das ist, was immer wieder so zum Vorschein kommt. Oder schlechte Beziehungen unter den Devotees. Ich möchte jetzt enden diese Vorlesung, weil, wie gesagt, man kann da tief reingehen und außerdem muss ich selber auch noch viel lernen. Also ich bin gar nicht wieder so, ich sollte mal jetzt zum Ende kommen langsam. Ich möchte euch ein Zitat von Srila Prabhupada diesbezüglich jetzt noch mitteilen. Wir treiben unsere Bewegung voran vor dem Hintergrund einer friedlichen Atmosphäre in der Welt. Wenn wir ein wenig Störung in unserem eigenen Reihen haben, wird das kein gutes Beispiel sein. Deswegen sollte jeder vergeben, tolerant sein und kooperativ. Das ist meine spezielle Bitte an jeden. Ich darf es in Englisch sagen, was so schön ist, ein bisschen holprig im Klang. We are pushing our movement on the background of a peaceful atmosphere in the world. And if we show a little disturbance in our own camp, that will not be a good example. Therefore, everyone should be forbearing, vergeben, tolerant and cooperative. That is my special request for everyone. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaunitai ki jai, Gaura Premanandi Hari Hari Bol.